Es ist echt schade, dass wir an Ostern nicht beisammen sind. Und nächste Woche, Vicky, sind wir ja auch nicht, weil dann vertonen wir WM-Highlights.
Genau, sind wir im selben Hotel aber, ne? Da können wir
Ja.
zusammensitzen, da machen wir 2-2 hier.
Ja, ich glaube, wir gehen sogar schon ins Magenta-Studio und machen da den Podcast.
Echt? Geil.
Ja. Und nehmen
Großartig.
das ganze Equipment mit.
Den
Das ist
ganzen
Wahnsinn.
Grill.
WM-Highlights, geil.
Ja.
Wurde schon so ein bisschen heiß gemacht in der Länderspielpause. Ich muss ja sagen, da kommt man gut rein, wenn Bundesliga-Pause ist und dann auf einmal zwei Länderspiele, schon geil.
Ja. Vor allem ein geiles Spiel haben wir auf jeden Fall. Deutschland gegen die Niederlande 74 das Finale. Das kann man schon mal vorwegnehmen, Strassi und ich. Also ich war ja, hab das ja damals schon als Schlachtenbummler gesehen. Ne?
Nicht verraten, wie es ausgegangen ist, bitte.
Nee, freue ich mich drauf.
Bitte, bitte an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist wie so eine Ostereiersuche. Wartet, bis der Name Miodrag Bilodewitsch fällt und schickt uns dann eine Postkarte, in welcher Minute das war. Dann gibt es was zu gewinnen, ein Meet and Greet mit Thomas Wagner.
Übrigens, Yannick, wir fliegen morgen in 2 Monaten nach Amerika.
Ist es schon soweit,
Ist
ja?
schon soweit,
Hast du
ja.
alle Unterlagen
Nee,
beisammen?
ich habe noch gar nichts. Da muss noch mehr einiges, Krankenversicherung und sowas muss man ja alles
Hm,
machen.
ja.
Darauf hat mich Jannik Barkic letzte Woche beim Verbandspokal-Halbfinale im Südstadion hingewiesen.
Ich bin verblüfft, dass Bucky von der Länderspielpause von Euphorie gesprochen hat. Du hast die Deutschlandspiele wohl nicht gesehen.
Ich habe die Deutschlandspiele natürlich gesehen und habe da sehr viel mitgenommen. Ja, Euphorie, jetzt mal ganz ehrlich, also wir sind ja noch nicht in Topform, es kommt ja alles noch. Aber ansonsten kann man ja schon sagen, wir sind emotional schon richtig richtig da, ne? Also diese Diskussion um Undav und Nagelsmann, ich finde es total interessant.
Würdest du bei einem Rhetorikseminar dem Bundestrainer vielleicht empfehlen, beim nächsten Mal nicht so zu tun, als wenn er sich gewünscht hätte, dass das Tor von Undav abseits ist oder sowas?
Ja, das ist natürlich schon hart, das habe ich auch so noch nicht erlebt, aber im Grunde genommen kriegt er ja auch von allen Seiten viel Feuer. In manchen Punkten bin ich auch bei Nagelsmann, aber trotzdem kann er Undav natürlich nicht so in den Senkel stellen,
Das
das ist
wollte ich
klar.
sagen. Also es geht gar nicht darum, ob das jetzt dein Stürmer Nummer 1, 2 oder 3 ist, aber so deinen eigenen Spieler abzubauen, das finde ich ist schon bemerkenswert historisch.
Ich überlege auch, dass wir uns ab sofort erst in der 70. Minute zu unserem eigenen Podcast zuschalten, weil was wir dann an Leistung bringen könnten, das ist ja offensichtlich dann Weltklasse, könnte das
Hast
werden.
du denn dann noch, hast du dann noch genau die Kraft für den entscheidenden Schritt in der 70. Minute?
Tja, das ist die große Frage. Aber wir werden das mal austesten. Nur jetzt sind wir alle von Anfang an dabei. Und deswegen wird das auch ohne Einwechslung die beste Folge aller Zeiten.
Der Wahnsinn.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen. Herzlich willkommen zu Folge 108 von 4:3 am Ostermontag, an dem für unseren Akkord-Podcaster gilt: Eier, wir suchen Eier. Hier ist Thomas Wagner.
Moin,
Der
frohe
nächste
Ostern.
ist leider nicht mit am Tisch. Er hat eine harte Schale und einen weichen Kern. Ab und zu kriegt er was hinter die Löffel, aber kommt nie ins Dottern. Christian Straßburger.
Schönen guten Morgen aus Marburg.
Genau, er ist nämlich der Einzige, der heute zugeschaltet ist. Und dann haben wir noch das Gelbe vom Ei von 4:3, unser Golden Eye, Yannick Barkic.
Oh, das ist aber nett, Dankeschön. Du bist was bist du dann? Unser Küken?
Keine Ahnung. Eye is the limit.
Ist das der Folgentitel?
Eye is the limit, ja, warum nicht? Es sind nur ungefähr 33 Stunden bis zum nächsten Spieltag. Das heißt, wir müssen tatsächlich ein bisschen Gas geben. Ne? Es gibt viel zu besprechen in der Retrospektive, aber
Was
auch.
ist denn das Besondere an so einer englischen Woche?
Ich glaube, an so einer englischen Woche ist das Besondere, dass man relativ viele Punkte holen kann.
In kurzer
Aber
Zeit.
ich müsste nochmal nachrechnen, wie viele genau.
Es sind
Es ist
9 Punkte in
komplizierter
7 Tagen.
Rechenweg. Ach, es sind 9.
Ja, und da kann selbst der Abgeschlagenste noch sich ranrobben. Und ja, der vorne ist, kann im Prinzip am Ende dieser englischen Woche schon mal den Sekt kalt stellen oder den Champagner.
Ja, und richtig gut begann ja die englische Woche für Rot-Weiß Essen. Das ist das erste Thema. RWE ist Derby-Sieger, schlägt den MSV Duisburg mit 1:0 und festigt Platz 2. 5 Siege in Serie jetzt für das Koschina-Team. Jetzt realisiert es sich so langsam wirklich. RWE macht sich auf Richtung zweiter Liga. Mit der Frage, sind sie tatsächlich jetzt noch zu stoppen oder steigt man so auf? Veggie, du warst ja da. Strassi, du warst auch bei der Partie, bei diesem wirklich spektakulären Derby am Ostersamstag. Da war ja viel drin. Wir haben nachher auch noch einen Gast vom MSV und wollen vorher aber erstmal vielleicht über die andere Seite sprechen. Hören möglicherweise erstmal nochmal den Matchwinner, das Tor des Tages in der 43. durch Mitsuta.
Da ist Mitsuta! Mitsuta! Kaito! Mitsuta eröffnet das Derby!
Und entscheidet das Derby. Also 1:0 am Ende. Verdient, glaube ich, kann man schon sagen, weil der MSV, und das hat Didi Hirsch ja auch gesagt, einfach zu spät die ganzen Derby-Qualität mit reingebracht hat. Wie seht ihr es?
Also eigentlich wird ja bei Strassis Wort eröffnet schon klar, wie das eigentlich in der ersten Hälfte gelaufen ist. Ich weiß nicht, das Tor ist in der 41. gefallen oder sowas. Es war vor der Pause kein gutes Derby. Es war am Ende aber ein verdienter Essener Sieg, weil sie über eine Stunde die bessere Mannschaft waren. Sie haben strukturierter gespielt. Ich glaube, man sagt oft so, das werden wir gleich noch besprechen, wir müssen hier alles in die Waagschale werfen. Aus MSV-Sicht ist es ein guter Ort, um diese Auswärtsserie zu brechen. Sie sind irgendwie nicht richtig reingekommen. Jeder, der mal so ein Spiel gespielt hat, weiß auch, dass das passieren kann. Aber was bei Essen für die Konkurrenz gerade besorgniserregend ist, es reichen dann selbst Leistungen, weil nach der roten Karte war es nicht mehr gut, wie vom Samstag 5 Spiele am Stück zu gewinnen. Und es gibt keinen besseren Zeitraum, um so eine Serie zu starten als jetzt.
Also man muss... Alles, was Veggie sagt, stimmt und man muss das nochmal unterstreichen, vor allen Dingen die erste Stunde, der MSV hat da im Schnitt 38% Zweikämpfe nur gewonnen. Ne? Das ist natürlich, wenn du da als Trainer drauf schaust und als Fan, in so einem Spiel, ich meine in jedem Spiel, aber allen voran in so einem Spiel, das ist dann schon echt erschütternd, um es mal so zu sagen. Und so sind sie dann auch immer hinterhergelaufen. Essen hatte mehr vom Ball, hat ja wirklich auch viele Chancen kreiert, hatte nur keine Kaltschnäuzigkeit, hätte ja auch schon durchaus 2 Tore machen können, Minimum, in der ersten Hälfte. Dann kommt dieser Mitsuta-Moment, den man echt, also keine Ahnung, was sie mit dem gemacht haben, aber der hat jetzt 18 Scorer-Punkte. Das ist wirklich phänomenal. In einer sowieso schon mit reichlich Qualität bestückten Offensive sticht er noch ein Stück heraus. Und am Ende ist es dann so, keine Ahnung, warum sie da mit Überzahlen noch gezittert haben, aber der Derby-Sieg ist verdient. Und diese Wucht Rot-Weiß-Essen, wir haben es ja schon ganz oft gesagt, jetzt in der entscheidenden Phase, wenn die rollen, wenn die anrollen, dann reicht selbst so eine okay, Leistung nennen wir es mal, mit dem Wissen, was diese Mannschaft kann. Und dann holen die 3 Punkte und das ist das, was entscheidend ist.
Ich musste am Samstag einmal zurückdenken an das Spiel Osnabrück gegen Essen. Wir waren ja da, Veggie, ne? Als es dann wirklich, ja, weil es eine bodenlose Leistung war. Und ich bin echt beeindruckt von der Serie, die sie jetzt hingelegt haben, weil irgendwie hat sich die Mannschaft ja scheinbar dann doch nochmal neu zusammengesetzt, gefunden und dass das jetzt so gut funktioniert, 5 Spiele in Serie, das ist schon irgendwie bemerkenswert, weil man damit ja auch nicht unbedingt hätte rechnen können damals in Osnabrück, beziehungsweise dann auch eine Woche später in Rostock, weil es ja schon wirklich derbe Nackenschläge waren.
Definitiv bin ich vollkommen bei dir, weil wir immer gesagt haben, was ist denn als erstes? Sie verlieren mal 2 Spiele oder sie gewinnen mal ein paar am Stück, dann haben sie 2 verloren und genau daraufhin folgt die Serie und Strassi hat auch den einen Punkt noch ausgemacht. Es war ja bisher immer auf sehr viel Wucht ausgelegt, auf Zweikämpfe, auf Heimstärke und sowas, Standardsituationen und Mitsuta ist halt einfach gerade im Moment so ein bisschen das Puzzleteilchen, weil wir auch oft gesagt haben, sie tun sich schwer, wenn ein Gegner massiert hinten drin steht und der sticht halt so raus. Das ist Minimum ein starker Zweitligaspieler.
Ja, ich finde allein, wie er das Tor macht, ja, ist natürlich schon...
Also die gegen Technik die Laufrichtung, allein. Wie er den unten, wie er den flach da rein, also das ist outstanding. Und Strassi hat die 38% angesprochen. Ich war überrascht, beziehungsweise ich war neugierig, wie der MSV auftritt. Hättest du ja auch vielleicht sagen können, wir wollen jetzt wirklich dieses Derby nutzen und wollen hier von Anfang an den Stempel aufdrücken. Aber sie kamen gar nicht dazu. Es gibt aber auch so Spiele, da bist du immer den Zehntel zu spät im Zweikampf, ohne dass sich da einer hat hängen lassen. Also das wollten wir auch gar nicht dem MSV unterstellen. Aber du hast gemerkt, es ist einfach auswärts nicht die breite Brust da, die es vielleicht zu Saisonbeginn hatte. Oder im heimischen Stadion.
Dann nehmen wir doch jetzt mal einen dazu, der noch näher dran war, denn er hat mitgespielt am Samstag und ist dann aus seiner Perspektive leider als Verlierer vom Platz gegangen. Wir begrüßen in 4:3 live in der Sendung Can Coşkun vom MSV Duisburg. Guten Morgen.
Morgen, dankeschön.
Jetzt sind ein paar Stunden vergangen, wahrscheinlich noch so ein bisschen verkatert. Dauert das noch an, so eine Derby-Niederlage zu verdauen?
Ehrlicherweise ja. Das ist jetzt nicht ein normales Spiel gewesen und auch jetzt nicht, ja. Also wir wissen, was auf dem Spiel stand, wir wissen, welche Situation, welchen Tabellenplatz beide Mannschaften hatten und dann halt auch, was für eine Brisanz für unsere Fans das Ding hatte und für uns auch als Mannschaft. Deswegen würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja, nee, ist alles wieder normal, das stimmt nicht. Aber Fußball ist halt so, dass morgens gegen den Tabellenführer geht. Deswegen haben wir nicht viel Zeit, sage ich mal, das Ding jetzt irgendwie weiter mit uns mitzutragen. Deswegen ist es auch meine Aufgabe, glaube ich, das Ding irgendwie aus unseren Köpfen wieder rauszukriegen. Und dann müssen wir morgen halt wieder Vollgas geben. Aber klar, das ist extrem bitter gelaufen für uns. Und
Wir haben gerade schon so ein, zwei Sachen angesprochen. Strassi nannte die Zweikampfbilanz in der ersten Phase des Spiels, die dann einfach zu schwach war für ein Derby. Was ist für dich so der Hauptgrund, warum ihr das Spiel am Ende auch verdient verloren habt?
Ja, ich glaube, kann ich ihm recht geben oder muss ich ihm recht geben? Ich glaube, man hat dann gesehen, in der letzten Viertelstunde, letzten 20 Minuten, auch in Unterzahl, weil wir gefühlt nichts mehr zu verlieren hatten, quasi, wie wir dann halt auch Zweikämpfe geführt haben, wie wir all in die Box gegangen sind, wie wir uns Chancen herausgespielt haben. Und ich glaube, das war am Ende der Schlüsselpunkt. Wir hätten in der ersten Halbzeit einfach noch mutiger sein müssen, auch gegen den Ball aggressiver sein müssen, mehr draufgehen müssen. Ich glaube, das war am Ende der Punkt, warum wir, sage ich jetzt mal, also muss man auch ehrlicherweise sagen, hatte Essen einfach sehr viele Großchancen deswegen ist das in der Summe auch in Ordnung gewesen, auch wenn das für uns halt bitter ist. Aber ich glaube, das war halt so der springende Punkt.
Can, wir haben uns vor dem Spiel auch so in den Katakomben darüber unterhalten, auch mit Steven Ruprecht, und haben gesagt, wie ist das so? Du sitzt in der Kabine, du weißt, wie aufgeladen dieses Spiel ist, wie viele Zuschauer da sind, was da alles dranhängt. Und dann kannst du dir ja als Mannschaft auch vornehmen, komm, heute stoßen wir einfach diese Auswärtsserie um und du willst gut in die Zweikämpfe kommen. Der erste Pass muss sitzen. Wann hast du so gemerkt, okay, die ersten 2-3 Minuten, wir kommen vielleicht doch, oder die ersten 10, wir kommen vielleicht doch nicht so rein, wie wir uns das gewünscht haben. Vielleicht kannst du auch mal jemanden mitnehmen, der auf diesem Niveau noch nie Fußball gespielt hat.
Ja, also ich bin ehrlich, ich bin zum Aufwärmen raus und dann habe ich diese Atmosphäre, also dann nimmst du ja erstmal als Spieler die Atmosphäre wahr und dann wird dir erstmal bewusst, was da abgeht, weil normalerweise im Aufwärmen, sage ich mal, ist es so, dass die Zuschauer noch reinkommen und dass das ein bisschen erstmal die Stimmung sich erstmal von selber auflädt. Aber da war halt die Stimmung schon beim Aufwärmen so krass, dass ich mir dachte, ach du Scheiße, jetzt geht's gleich richtig ab, so. Und jetzt knallt's halt richtig und ich bin halt so ein Spieler, mich muss man halt nicht mehr hochfahren. Aber wir haben halt unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Spielertypen und jeder hat so sein Empfinden, sag ich mal, wie er in so ein Spiel reinkommt und wie er hochfahren kann oder auch nicht. Und ich glaube, dass wir als Mannschaft, dass es für uns auch ein Prozess ist, dass wir auch jetzt wissen oder ich glaube in dem Moment erst richtig gecheckt haben, oh, jetzt geht's komplett ab und vor allem halt auch viel gegen uns, weil wir haben auswärts gespielt. Unsere Fans haben uns natürlich auch super getragen, aber man muss ja sagen, die Fans von denen haben auch eine Wucht so und deswegen glaube ich, dass wir als Mannschaft uns auf das Spiel noch mehr isoliert fokussiert hätten müssen als um das Drumherum. So. Und deswegen glaube ich, ist es ein Lernprozess so. Und ich stelle mich da, wie gesagt, auch vor die Mannschaft, weil wir haben viele junge Spieler auch dabei und Jungs, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Und ich bin mir sicher, dass wenn solche Spiele wiederkommen und auch auswärts wiederkommen, dass wir da einfach nochmal anders gewappnet sind.
Ich will da noch kurz nochmal einhaken, weil du jetzt die Atmosphäre angesprochen hast. Da müssen wir natürlich ganz kurz nochmal diese umstrittene Choreo der Essener Fans mit reinnehmen. Dieses riesengroße Plakat, wo drauf stand Zebras schlachten. Ist das korrekt? Ja, mit den abgetrennten Zebraköpfen. Ist das was, was du oder was ihr dann auch im Augenwinkel seht und was den einen oder anderen, du hast jetzt junge Spieler angesprochen, dann tatsächlich auch ein bisschen beeindruckt und einschüchtert?
Ich muss jetzt auch ehrlich sein zu euch. Ich bin ehrlich, bin eingelaufen, habe da gar nicht rüber geguckt, weil mich nur das Spiel interessiert. Aber wahrscheinlich, wenn ich 18, 19 gewesen wäre, vielleicht hätte ich mal rüber geguckt. Aber ich habe das Plakat nicht gesehen. Ich habe mich auch gar nicht auf die fokussiert, konzentriert. Man nimmt die Stimmung wahr, ja, aber von solchen Plakaten. Ich persönlich distanziere mich eh von sowas. So finde ich einfach auch so nicht in Ordnung. Aber so kann ich jetzt das nicht. Das war bei uns auch kein Thema. Auch nicht nach dem Spiel oder irgendwelche Plakate oder irgendwas, sondern wir wissen, wir haben im Spiel einfach zu wenig dafür getan, um dieses Spiel zu gewinnen. Und da ist es mir auch wichtig, nicht nur von den Sachen drumherum zu reden, sondern zu sagen, ja, okay, wir sind im Inhalt, also wir gehen wirklich ins Spiel rein und da hätten wir und haben wir ja auch gezeigt, dass wir uns noch mehr herausspielen hätten können und auch noch mehr Akzente nach vorne setzen können, um dieses Spiel zu gewinnen. So. Und deswegen, weil Essen hat uns auch nicht angelaufen, wir waren ja auch ein bisschen, so sage ich jetzt mal, sie haben uns ja jetzt nicht unglaublich viel Druck gemacht oder so, sondern sie standen gut. Und sie haben auf ihre Umschaltmomente gewartet, haben dann halt meiner Meinung nach auch mit Mesuta jemanden gehabt, der einfach einen unglaublichen Tag erwischt hat, der super gespielt hat. So. Und deswegen bin ich immer ein Freund davon, auch im Inhalt zu bleiben.
Okay, da sind jetzt zwei Sachen. Die eine Sache ist natürlich dieses Plakat. Ich glaube, das haben wir, Veggie, Steven und ich auch auf Sendung ja auch klar gesagt, das war geschmacklos. Das ist einer drüber. Ich meine, das ist jetzt kein Riesenthema, was man machen muss. Ich hätte mir gewünscht, dass die Essener Verantwortlichen da auch in die gleiche Kerbe sozusagen reinschlagen. Sowohl Pfeiffer, der sportlich verantwortlich, als auch der Trainer haben es verpasst, meiner Meinung nach, da einem Interview etwas zu sagen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist das eine. Das andere ist, ich wüsste gerne, Can, was war denn der Matchplan? Weil es ja schon, ich sag mal so, relativ schnell so war, dass Essen euch das Essener Spiel aufgezwungen hat. Und gerade du mit deiner Dynamik auf der Außenbahn, du musstest ja unheimlich viel gegen den Ball arbeiten in der eigenen Hälfte. Und wenn ihr über die Flügel nicht in euer Tempo kommt, mit euren 1-gegen-1 Qualitäten, dann fehlt ja wirklich ganz viel bei euch, was ihr zu Hause ja immer schafft. Also warum ist es so schwer, diese Heimspielqualität auch ins Auswärtsspiel mitzubringen? Ist es vielleicht etwas, weil ihr da irgendwie was Besonderes wollt oder weil der Kopf einfach zu sehr da auf diese Thematik fokussiert ist?
Ja, also gebe ich dir auf jeden Fall recht, Schrasti. Wäre jetzt von mir zu einfach zu sagen, wenn ich jetzt alles müsste für deine Antworten, weil dann würde ich es den Jungs auch so direkt weitertragen. Ich kann es dir nur so beantworten. Also ich gebe dir recht, wir hätten mehr über außen nach vorne spielen müssen, weil wir haben gemerkt, oder ich habe es auch gemerkt, dass jedes Mal, wenn ich zum Beispiel den Abiyama beschäftigt habe, dann habe ich gemerkt, boah, nach hinten laufen wollt er nicht unbedingt. Also wenn wir so im Inhalt sind, ist es halt einfach so, wir hätten deren Flügelspieler mehr verteidigt, also mehr zu Aufgaben zwingen müssen, weil wir gemerkt haben, die haben mit Jasula, Mesuta, die haben halt ein sehr starkes Zentrum gehabt, so, die sehr kompakt standen und da sage ich mal, mussten oder hätten wir schneller darauf reagieren müssen, mehr über außen zu spielen. Grundsätzlich, ja, habe ich jetzt auch schon oft gehört, diese Heim- und Auswärtsthematik. Kann ich dir nicht richtig beantworten, so wäre jetzt auch gelogen, wenn ich dir jetzt irgendwas sage, was ich nicht fühle oder denke. Ich kann dir nur sagen, wir sind extrem dankbar für unsere Fans und für diese Unterstützung. Ich glaube, das merkt man auch, ob auch auswärts oder heim, ich habe das Gefühl, seitdem ich beim MSV bin, wir sind halt eine richtige Einheit, so. Und wir gehen da durch jegliche Phasen durch und diese Geschlossenheit wird uns auch weiter tragen. Da bin ich halt mir extrem sicher Und deswegen haben es auch unsere Fans verdient, dass wir jetzt auswärts mal diesen Bock umstoßen und dass wir diesen Dreier dafür die holen. Weil natürlich, das tut uns auch als Mannschaft extrem leid, weil die halt machen und tun und fahren und wir ja dann gefühlt ja zwei Gesichter haben. Und heim, ja, heim warst du ja auch schon oft dabei. Also heim muss ich keinem erklären, weil wenn du da reinläufst, dann weißt du eigentlich, worum es geht. Und ich möchte eigentlich nur, dass das die Jungs wissen und das werden wir auch in der Mannschaft so weitertragen. Wir haben jetzt noch 7 Spiele und das heißt für mich 7-mal All-In, so 7-mal Vollgas bis zum Ende und dann werden wir gucken, was geht. Aber für mich ist jetzt einfach auch nach dem Spiel so, ich werde nicht die Fahne heben und sagen, ja, jetzt wird's schwer oder so. Ich bin nicht der Typ für sowas. So, für mich ist jetzt, wir haben 7 Chancen, 7-mal alles zu geben, 7-mal, also Stand jetzt 21 Punkte zu holen und ich will das Maximale mit dem Verein erreichen. So.
Du hast eben angesprochen, dass es auch deine Aufgabe wäre, jetzt die jungen Spieler irgendwie an die Hand zu nehmen oder das Erlebte aus den Köpfen zu bekommen vom Samstag. Du hast ja auch jüngst verlängert beim MSV. Kannst du einmal beschreiben, wie du als Führungsspieler jetzt oder was so deine Werkzeuge sind, wie du das der Mannschaft vermittelst?
Ja, viel, also erstmal beim MSV verlängert, weil ich mich extrem wohlfühle im Verein. Haben ja viele mich gefragt, ja, sehr frühzeitig und so, aber genau das war einfach auch mein Gefühl, weil ich einfach die Fantasie und die Idee habe, mit dem Verein weiter zu wachsen, so. Und ich mich extrem wohlfühle. Und meine Aufgabe, ich verstehe das einfach so, ich habe auch schon einige Sachen erlebt. Und ich möchte einfach jungen Spielern, und wir haben viele gute junge Spieler, einfach meine Erfahrungen mitgeben, mit denen sprechen, für die da sein, weil ich weiß, jeder nimmt zum Beispiel so ein Spiel nach Essen anders mit. Jeder hat seine eigenen privaten Probleme. Jeder hat irgendwo sein eigenes Leben. Aber ich sehe mich da schon in der Verantwortung, dass wir die Köpfe wieder hochnehmen, dass wir uns heute, wenn wir gleich trainieren, dass wir uns angucken in die Gesichter, dass wir einen guten Matchplan entwickeln und dass wir morgen das Spiel gewinnen. So, das ist, da sehe ich meine Aufgabe drin. Dafür werde ich alles tun. So. Und deswegen, ist meine Aufgabe für mich so,
Du sprichst das Spiel an, es ist gegen den Tabellenführer, gegen Osnabrück und du hast gesagt, ja, auch wenn wir jetzt irgendwie verlieren sollten, ich werde danach jetzt nicht die weiße Fahne hissen, aber trotzdem jetzt eine Niederlage gegen Osnabrück, je nachdem wie die anderen spielen, dann wird der Abstand schon größer. Hast du das Gefühl, das wäre bei euch im Club, bei den Spielern, bei den Fans eine Enttäuschung, wenn es nicht klappt mit dem Aufstieg oder besinnen sich dann alle wieder darauf, wo der MSV herkommt und das vor der Saison, glaube ich, jeder unterschrieben hätte, wenn ihr am Ende Fünfter oder Sechster oder Vierter werdet?
Ja, gebe ich dir auch recht. Also ist klar. Also ich glaube, die Enttäuschung wäre trotzdem da, weil wir sind alle Sportler. Wir wollen alle das Maximum. So, und ich würde lügen, wenn ich auch da jetzt sagen würde, ja, es ist mir wurscht, ob wir jetzt Fünfter, Sechster werden oder ob wir Zweiter oder Dritter werden. Ich möchte mit diesem Verein, mit dieser Mannschaft und das möchte jeder hier, wir möchten hochgehen und wir möchten alles dafür tun. Wenn es am Ende vielleicht wegen irgendwelchen Sachen nicht reichen sollte, dann werden wir uns trotzdem in die Augen gucken, werden sagen, wir haben alles reingehauen. Und das haben wir so und das werden wir auch tun. Aber klar wird dann eine Enttäuschung überwiegen, weil ich kann euch eine Sache versprechen, ich kann nicht verlieren. Also ich kann es nicht. Und wenn ihr mich 5 Minuten nach dem Abpfiff gesehen hättet in Essen, dann hättet ihr wahrscheinlich auch nicht alle mit mir reden wollen, weil das ist nicht in mir drinne, so. Und das gebe ich den Jungs auch genauso weiter. Und deswegen werden wir alles dafür tun, diese Spiele zu gewinnen. Aber wie gesagt, der Gegner will es ja auch. Also das ist ja auch das Ding. Also wir spielen ja nicht gegen 11 gegen 0, sondern wir spielen 11 gegen 11, so. Und deswegen ist mir wichtig, immer zu sagen, ich möchte, dass die Leute sehen, dass wir alles raushauen, dass wir kämpfen, beißen, kratzen, dass wir da sind und alles andere hinaus, ganz ehrlich, die anderen Mannschaften haben auch super Qualität. Das sieht man doch. Also deswegen kann ich euch versprechen, Enttäuschung wäre groß, auf jeden Fall.
Sagt Can Coşkun vom MSV Duisburg, der immer noch so ein bisschen die Derby-Niederlage gegen Essen verdaut, aber schon wieder nach vorne blickt auf das Duell gegen den VfL Osnabrück. Vielen Dank. Liebe Grüße nach Duisburg an die Mannschaft und wir drücken die Daumen für den Rest der Saison, dass ihr euer Ziel erreicht.
Danke euch, wir sehen uns.
Bis dann.
Ciao. Danke dir.
Ciao, danke. Ciao.
Ich hätte gerne noch zwei Anmerkungen. Also A, muss ich sagen, habe ich selten so einen reflektierten Gast nach einem...
Unfassbar aufgeräumt, oder?
Unfassbar gutes Interview. Also zwei Tage nach einer Niederlage, wirklich auch mal in die Tiefe. Nicht dieses, ja, wir waren nicht ganz da und jetzt müssen wir nach vorn gucken. Fand ich richtig bemerkenswert. Also würde ich mir jetzt für jedes Interview wünschen. Werde ich morgen auf jeden Fall anfragen in Duisburg. Und das Zweite, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, was Strassi gesagt hat. Man muss jetzt auch keinen Jahrhundertskandal rausmachen, aber ich fand das am Samstag schon wirklich sehr geschmacklos, diese Choreo mit dem abgetrennten Zebrakopf. Wir sagen immer alle auch, der Fußball muss eine Vorreiterrolle spielen und ich bin auch bei Strassi. Da wurde eine große Gelegenheit vergeben vom Vorstandsvorsitzenden, aber auch vom Trainer, der im Hinspiel ja sehr gelobt wurde für seinen Satz, den er sich da, den er bei uns rausgelassen hat mit den Kindern von Prostituierten, ne? Ihr könnt euch noch erinnern. Dafür ist er sehr gelobt worden. Das war schwach, dass beide nicht darauf eingehen wollten, denn zu diesem Plakat gibt es keine andere Interpretation. Da hätte man auch einfach mal sagen können, wir haben insgesamt eine tolle Unterstützung, aber das war einer drüber. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir hier festgestellt haben, dass es ein verdienter Sieg war und dass im Moment sportlich bei RWE alles gut läuft. Aber das fand ich enttäuschend.
Das ist korrekt. Ich glaube, das wissen die mittlerweile auch selber. Also, da wollen wir nicht moralinsauer sein.
Aber dann kommen wir doch über dieses Derby und den bereits angesprochenen nächsten Gegner, das MSV Duisburg, mal kurz zum Tabellenführer. Der VfL Osnabrück gibt sich keine Blöße oder gab sich keine Blöße. 4:0 zu Hause gegen Schweinfurt gewonnen. Die Zahlen sind nach wie vor beeindruckend. In diesem Jahr, in diesem Kalenderjahr, ist der VfL Osnabrück der einzige deutsche Profiklub, der noch unbesiegt ist. Es war jetzt der 7. Sieg in Folge. Das ist eingestellter Vereinsrekord in der 3. Liga. Zum 17. Mal zu Null. Also das schreit ja alles himmelhoch, jauchzend nach Aufstieg. Joe Ennox sagte nach der Partie auch, man ist in den Planungen Richtung 2. Liga auch schon sehr weit. Man hat jetzt 7 Punkte Vorsprung vor einem Relegationsplatz, also das müsste jetzt schon mit dem Teufel zugehen, dass das noch schief geht, oder?
Ja, sie spielen jetzt am Dienstag gegen Duisburg, dann am Sonntag gegen Cottbus, also man kann im Grunde genommen, wenn man durch diese Woche kommt, das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte.
Ist eine englische Woche.
Ist eine englische Woche, wenn man durch diese Woche kommt, dann kannst du da wirklich schon fast den grünen Haken hintermachen. Ja, also was soll gegen Osnabrück sprechen? Gar nichts mehr eigentlich, gar nichts.
Es wird ja immer der Trainer des Jahres gesucht, ne? Und der kommt ja aus der Bundesliga. Ich weiß gar nicht, hat jede Liga so seine eigene Wahl, weil man muss ja mal draufschauen auf den VfL Osnabrück, auf die letzte Saison, wie Veggie vorhin gesagt hat, wo man herkommt, mit den Möglichkeiten. Also Timo Schulz, da habe ich fast das Gefühl, der sollte Audienzen geben für so kranke Menschen, damit er da die Hand auflegt. Danach können die dann wieder geschmeidig durchs Leben laufen, weil das ist ja eine unglaubliche, was du gerade vorgelesen hast, Tobi, das ist ja eine unglaubliche Statistik. Das ist ja unfassbar, was der VfL Osnabrück in dieser Saison abliefert. Und die kommen ja so dermaßen ins Rollen, dass man ja denkt, die verlieren kein Spiel mehr. Und just in der Sekunde, wo ich diesen Satz ausspreche, passiert es wahrscheinlich dann morgen. Aber ich kann mir keine einzige Situation vorstellen, in der der VfL nicht aufsteigt und jetzt die große Chance hat, mit der Gewissheit schon Wochen zuvor eine Zweitligasaison zu planen, die vielleicht dann auch mal dazu führt, dass es nicht dann direkt wieder runtergeht und man so zur Fahrstuhlmannschaft verkommt. Ich habe keinen Hut an, ich besitze keinen Hut, aber ich ziehe ihn vor Timo Schulz, vor dieser Mannschaft, vor dem VfL Osnabrück. Das ist wirklich mit der grandioseste Aufsteiger dann aus Liga 3, den wir hier hatten.
Gut, das ist jetzt ein Titel, da würde ich jetzt damals nochmal nachfragen, Magdeburg und Paderborn, die sind auch ganz schön durchgeflogen, aber
ich habe gesagt,
ich bin bei dir an... Ja, ja, okay, dann bin ich bei dir. Ich find's unfassbar souverän. Ich find's unfassbar norddeutsch cool. Dafür stehen die beiden auch. Der hawaiianische Norddeutsche und der friesische Norddeutsche. Und ich finde, das ist auch mal eine Blaupause für Vereine, die nicht mit dem größten Etat reingehen, die im Winter in einer guten Lauerposition sind und die dann einfach nicht rumeiern. Ich kann diesen Mist nicht mehr hören. Von Spiel zu Spiel, ja, mal gucken, wo wir dann stehen. Wo ist es denn ein Problem zu sagen, Wir würden gerne aufsteigen, hat der Coskun auch gerade gesagt. Und trotzdem kannst du am Ende sagen, wenn du als Osnabrück Fünfter oder Sechster geworden wärst, wenn du das als Duisburg wirst, ist das keine Enttäuschung. Das darf man dann auch einordnen. Aber sich dazu zu bekennen, so seine Dinge abzuarbeiten, Spitzenspiele gewinnen, unangenehme Spiele zu gewinnen, Stolpersteine zu bezwingen, also das ist einfach so souverän. Und Strassi hat einen wichtigen Punkt erwähnt. Man hat ja immer das Gefühl, in Osnabrück denken alle, wir sind ein geborener Zweitligist, mindestens. Obwohl sie ja noch nie in der Bundesliga gespielt haben. Aber sie kamen immer so spät rein auf den letzten Drücker, dass es ja eigentlich bis auf ein Jahr immer wieder direkt runtergegangen ist. Das ist vielleicht jetzt ein Vorteil und würde ich ihnen mal wünschen, dass sie dann auch mal vielleicht eine stabile Größe wieder wären. Wie damals zu Zeiten von, wie dieser Hartwig Pippenbrock, der Präsident, der damals, glaube ich, mal sogar mit einem Puma auf dem Platz gelaufen ist an der Bremer Brücke. Ein kleiner Puma.
Das war doch mal eine Quizfrage.
Ja, genau. Ja.
Okay. Also zum Thema Ziele ausrufen oder frühzeitig ist es, glaube ich, immer noch Fußball und das ist ja immer eine Gruppe noch, von der wir sprechen und man weiß halt nicht, was machen Ziele oder neue Ziele mit manchen Individuen. Es gibt Spieler wie Can Coskun, dem ist das egal, der kann sich daran hochziehen an so einem Ziel und der ist auch stark genug so in der Birne, um das auch umzusetzen, aber es gibt sicherlich ein, zwei Leute in einer Mannschaft, wo du nicht weißt, wie wirkt sich das auf die Spielweise so eines Spielers aus, ne? Also wir sind zum Beispiel jetzt Beispiel Duisburg. Die sind in die Saison reingegangen mit dem Ziel, wir wollen die Klasse halten und das war's. Und irgendwann gab es den Zeitpunkt in der Saison, da hat man sich dazu entschlossen zu sagen, ja, wir steigern die Ziele ein bisschen nach oben. Ob da dann jeder Spieler irgendwie mitgeht gedanklich, ist dann eben die Frage.
Ja gut, aber das muss man ja sagen. Weil es
dann schon auf die Leistung drückt.
Das muss man sagen. Es gibt ja immer schon einen Unterschied zwischen Inner Circle und was nach außen geht. Also im Inner Circle haben übrigens viele Mannschaften ganz andere Ziele als das, was sie nach außen geben. Aber ich finde, das, was Wege gesagt hat, das ist halt einfach eine Position der Stärke einnehmen, des Selbstbewusstseins und auch des Glaubens an sich selber oder an diese Mannschaft dann komplett, wenn man sagt, das ist mit dieser Mannschaft drin, das wollen wir erreichen. Und wenn sie es dann übrigens nicht erreichen, dann ist das so. Ja, also wir haben ja alle Träume und Ziele und äußern die vielleicht auch mal. Ja, das zeigt ja nur, dass man an sich arbeitet, dass man was reinlegt und sowas. Aber dieses ständige zu erzählen, A und I und da, so wie Klopp damals, als sie schon 18 Punkte Vorsprung hatten, Dortmund oder sowas, und sind dann noch nicht rechnerisch Meister geworden, da hat er immer noch nicht davon gesprochen. Ich weiß, es ist jetzt 1000 Jahre her. Aber so ein Mindset mal zu entwickeln, wie der VfL, das ist, glaube ich, wie Veggie es sagt, das muss ein Vorbild sein oder kann ein Vorbild sein für alle anderen, dass es auch so geht.
Es ist dann manchmal übrigens auch wertvoller, eine Enttäuschung zu erleben und daraus oder daran zu wachsen, als wenn du nach einer Saison irgendwie über nichts sprechen musst, sondern ne, das hat es im Fußball schon häufig gegeben, dass Mannschaften erst einen Rückschlag erleiden mussten, großes Finale verloren und dann nochmal zurückgekommen sind. Deswegen an so einer Enttäuschung es dann nicht geschafft zu haben, kannst du natürlich auch enorm wachsen, wenn du so zusammenbleibst.
Essen kommt ja auch aus einer ähnlichen Situation wie der VfL. Die standen ja beide zusammen vor anderthalb Jahren.
Ja gut, das war natürlich eine andere Art von Enttäuschung. Das war ja im Prinzip jetzt nicht ein verpasster Aufstieg oder ein verpasstes Ziel, sondern ne, das ist eine andere Situation gewesen. Aber wenn du irgendwie sagst, wir wollen aufsteigen, du schaffst es nicht, gehst du vielleicht gestärkt daraus, in der kommenden Saison dann nochmal mehr anzugreifen.
Vor allen Dingen, Yannick hat, finde ich, eindrucksvoll gesagt, dass es verschiedene Typen in der Mannschaft gibt. Aber nehmen wir mal das andere Ziel. Du sagst als Mannschaft, ah ja, nee, Aufstieg, also es ist jetzt völlig okay, wenn wir unter die ersten sechs kommen. Da gibt es in deiner Kabine dann auch welche, die sagen, warum bekennen wir uns nicht dazu? Also dann hast du auch da wieder eine gewisse Spaltung in der Kabine. Ne? Und ich glaube, bevor sich irgendwie so eine unterschwellige Enttäuschung auf eine Saison liegt. Ja, wir haben es vielleicht gar nicht offensiv genug angegeben und wir haben eine Chance liegen lassen. Dann lieber sagen, wir wollen hoch und es nicht schaffen, weil dann, Tobi, da kommt dann die Quintessenz raus in dieser Mathe-Leistungskursarbeit. Da kannst du auch aus Enttäuschung dann wieder Kraft ziehen. Also ich finde den Osnabrücker Weg gut.
Du bist ja auch so einer, ein Grenzgänger. Ne? Lieber dreimal über die Grenze gehen, verbotenerweise, bevor man einmal zu wenig.
Vollkommen richtig. Ja.
Aber apropos Enttäuschung, Energie Cottbus in der vergangenen Saison haben sie es nicht geschafft. Es war natürlich dann am Ende schon auch ein bisschen enttäuschend. In dieser Saison sah es lange so aus, als wären sie das beste Team der Liga. Dann gab es den Durchhänger. Jetzt haben sie sich wieder zurückgemeldet quasi im Aufstiegskampf. 3:0 gegen Havelse gewonnen. Pipo Konrad war unser Kommentator vor Ort und erklärt uns erstmal, wie es war.
Frohe Ostern, liebe Leute. Ich darf euch hier ein Ei aus Havelse ins Nest legen. Energie Cottbus ist zurück in der Spur. Gewinnt hochverdient mit 3:0 nach zuletzt 3 sieglosen Partien. Ganz, ganz wichtig für das Team von Pele Wollitz. Axel Borgmann eröffnet, der Linksverteidiger. Der geht als Kapitän voran. Nicht sein erster wichtiger Treffer in dieser Saison. Finde ich bemerkenswert. Toljay Ciyaci mit einem Tor, mit einer Vorlage. bester Mann auf dem Platz, sollte jetzt in der Rückrunde angekommen sein. Moritz Hannemann macht dann den Deckel drauf im zweiten Durchgang. Es war schon Chancenwucher, den Energie Cottbus da betrieben hat. Hätte auch gut und gerne 5-1, 6-1 ausgehen können. Für Havelse gehen damit so langsam die Lichter aus. Englische Woche jetzt nochmal spannend, weil am Ende Saarbrücken wartet. Da geht es dann natürlich gegen den direkten Konkurrenten um fast alles. Ansonsten noch ein interessanter Gedanke von Pele Wollitz. Der hat jetzt vor der Crunch-Time nochmal angesprochen, dass es natürlich jetzt auch um die Leichtigkeit geht, um die Lockerheit geht. Und da hat er gesagt, da könnte er sich vorstellen, dass er manchmal auch mit seiner Erfahrung einen Gedanken zu viel reinbringt, der seinem Team dann wiederum die Leichtigkeit nimmt. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, gerade weil es für Cottbus natürlich jetzt auch gegen die Hochkaräter, gegen die direkte Konkurrenz geht. Grüße!
Ja, das erläutern wir noch schnell. Das Restprogramm von Cottbus klingt knackig. Jetzt 18:60, dann müssen sie nach Osnabrück, dann kommt Essen, dann haben sie noch Köln, dann geht's nach Duisburg zu Hause gegen Wiesbaden und am letzten Spieltag nach Regensburg. Also das klingt knackig, aber muss in der dritten Liga natürlich auch nichts heißen.
Da gab es ja so eine interessante Rechnung, dass Osnabrück, dass Cottbus das wirklich das schwierigste Restprogramm hat von den Mannschaften, wenn man es tabellarisch sieht. Also sie spielen im Schnitt gegen einen Siebtplatzierten jeden Spieltag. Vergleich Essen, sie spielen im Schnitt gegen einen Zwölfplatzierten.
Wobei das natürlich gerade am Ende einer Saison oft auch so ein bisschen irreführend sein kann, weil du dann Position 7, die stehen dann besser da, aber für die geht es manchmal um nicht mehr so viel. Das kann auch übrigens eine Mannschaft wiederum beflügeln, aber ich spiele am Ende eigentlich fast lieber gegen eine Mannschaft, die so ein bisschen im Niemandsland steht auf 6 oder 7, als gegen Mannschaften, die vielleicht unten um alles kämpfen, weil wir wissen ja auch, dass da Kräfte frei werden können. Wobei einen echten Abstiegskampf haben wir leider eigentlich gar nicht in diesem Jahr. Und Cottbus, ja, das ist wirklich, man kann ja sogar 9 Punkte aus Cottbuser Sicht in dieser englischen Woche machen. Und man hat jetzt 60 in Osnabrück. 60 für mich leider raus aus dem Aufstiegsrennen seit dem Wochenende. Wehen raus. Also es verknappt sich das Ganze so ein bisschen. Finde aber schon die souveräne Leistung in Havelse bemerkenswert, weil das eigentlich auch so ein Stolperstein war. Ja, und das ist halt Fluch und Segen bei Pele zugleich. Ne? Er versucht Sachen im Vorhinein auch schon zu steuern. Meine Mannschaft, bitte nicht nervös werden, dann sagt er vielleicht ein bisschen zu viel, das nimmt er dann auch wieder zurück. Es ist halt unser Pele. In guten wie in vielleicht anstrengenden Dingen für seine Mannschaft.
Ich muss ja sagen, für Cottbus geht es jetzt darum, wie kommen sie durch diese englische Woche, und dann ist das entscheidendste Spiel für mich, für Energie, das Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen. Das sage ich natürlich nicht, weil Veggie und ich da sind, dann im Stadion der Freundschaft, sondern das ist einfach, für mich ist, wird Cottbus dann dieses Essen-Spiel, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Ich glaube, so weit sind wir dann schon in der Saison, dass wir das sagen können.
Ja, du kannst halt einen großen Schritt machen gegen direkten Konkurrenten. Deswegen finde ich es auch ein Vorteil, dieses Restprogramm zu haben. Ich muss eine Sache sagen zu Axel Borgmann. Der ist mir sowieso schon die ganze Rückrunde aufgefallen. Unfassbarer Kapitän, der wirklich vorangeht. Tipo hat es eben gesagt, der hat jetzt schon 5 Tore erzielt. Und der hat so eine ganz interessante Statistik. Jedes Mal, also das ist Gesetz, jedes Mal, wenn Axel Borgmann trifft, gewinnt der FC Energie Cottbus. Das gilt nicht nur in dieser Saison, sondern seitdem er im Verein ist. Also der Kollege hat 19 Tore geschossen. Boah. Und bei jedem Spiel, wo er getroffen hat.
Wo hast du das im Haus gefunden?
Ja, man wühlt ja ab und zu mal nach einer Statistik.
Ja, das finde ich wahrscheinlich nur bemerkenswert. Da warst du ja ganz tief im Archiv der Regionalliga Nordost.
Ja, man geht ja verschiedene Ebenen ab und dann sieht man, okay, der hat schon getroffen, wo hat er noch getroffen, und die haben immer gewonnen, und dann geht man immer weiter. Das sind manchmal so Perlen, die man findet. Und
boah, das ist aber wirklich eine Perle.
Beifang bei der Eiersuche bei Yannick Barkic.
Nee, deswegen, also muss man ja einfach mal sagen, seit 2019 ist er da und hat die ganze Scheiße eben mitgemacht mit Relegation.
Ja, vor allem
ihn
auch selber. Ne? Ich meine, er hatte ja eine schwere Verletzung auch, war ja zu Beginn der letzten Saison, da hat er gegen Aachen dieses fantastische Tor gemacht, war ja noch nicht mal unumstrittener Stammspieler, und sich so wieder unverzichtbar gemacht zu haben, so voranzugehen, größten Respekt.
Mit der Statistik würde ich ja erstens jedes Spiel 90 Minuten und zweitens jeden Ball einfach zu ihm, dass der irgendwie ein Tor macht, dann gewinnt Cottbus.
Ich finde es interessant, was wir eben über das Restprogramm gesagt haben, über Cottbus, nämlich, dass du jetzt in der Endphase gar nicht so gerne gegen so Mannschaften spielst, für die es um nichts mehr geht. Frag nämlich mal bei Hansa Rostock nach, wie gerne die jetzt gegen Viktoria Köln gespielt haben. 2:3 am Ende zu Hause, die Heimniederlage vor über 26.000 Fans. Andreas Mann war dabei und hat uns danach auch, beziehungsweise am Tag danach, eine Sprachnachricht geschickt.
Hallo liebe Podcast-Freunde. Am Tag nach einer wilden Fahrt im Ostseestadion meldet sich der Quotendachse. Was war das für ein Spiel? Hansa verliert mit 2:3 und die Erkenntnis daraus ist, Aufstiegskampf ist Kopfsache. Die haben richtig gut begonnen, die Hanseaten verpassen es in der Anfangsviertelstunde aus 3 Top-Gelegenheiten ein Tor zu machen, und dann schlägt Köln mit der ersten Gelegenheit irgendwie aus dem Gestocher heraus zu Und plötzlich fängt bei Hansa die Rübe an zu rattern. Köln dagegen, völlig frei von der Leber weg, machen aus 3 Chancen 3 Tore, führen nach 54 Minuten 3-0 und Hansa danach, ja, völlig von der Rolle. Die haben es versucht bis zum Ende, sind angerannt, sind angelaufen, aber größtenteils war das alles ohne Plan. Man hat gemerkt, diese Mannschaft spürt den Druck. Vor 26.500 Zuschauern ist das sicherlich auch irgendwie normal und menschlich, aber genau dieses Problem hatte Dynamo Dresden ja einst auch zu Hause eben vor dieser Fanwucht nicht zu verkrampfen, sondern locker und cool zu bleiben, das in positive Energie umzumünzen. Das ist eine Kunst, das ist schwierig. Hansa in der Heimtabelle auch nur im Tabellenmittelfeld. Das erinnert auch stark an Dynamo, die ja auch lange gebraucht haben, um damit klarzukommen, bis sie mal endlich aufgestiegen sind. Und das ist für Rostock ja eine Art Faustpfand, aber auch eine Art Rucksack zu Hause. Denn was dieses Stadion eigentlich für eine Wucht entwickeln kann, hat man nach dem 2-3 tief in der Nachspielzeit gesehen. Was da nochmal an Lautstärke, an Energie von den Rängen runter auf den Rasen geschwappt ist, das war absolut beeindruckend. Aber am Ende ist es irgendwie traditionell Hansa, wenn Rostock mal kann, können sie nicht. Und jetzt geht's weiter mit dem vermeintlichen leichten Restprogramm. Das wurde vor dem Spiel auch irgendwie so propagiert. Aber wer in der dritten Liga von leichtem Restprogramm spricht, der hat diese Spielklasse wirklich noch nicht verstanden. In diesem Sinne, schönen Podcast noch. Sportfrei und Gruß aus Leipzig.
Ganz der Philosoph. Ehrlich, habt ihr Andreas Mann jemals so sachlich, so ruhig, ja? Also ein wunderbarer Kollege, der ja auch aus dem Sulki gehen kann.
Sensationell.
Falls ihr euch noch erinnert mit, es ist noch nicht vorbei! Irgendwie sowas und dann fällt das Tor. Ich stelle mir wirklich vor, Andreas Mann sitzt zu Hause und hat noch so einen Wohnzimmertisch, kennt ihr den noch, mit so Fliesen drauf. Und dann sitzt er da, macht sich eine Marlboro an und gibt uns dann diese Sprachnachricht. Also ganz viel Liebe zu Andreas Mann, sensationell.
Du hast recht, ich konterkariere mich jetzt mal selber. Weil ich ja eben gesagt habe, ich spiele eigentlich schon ganz gern gegen Mannschaften, für die es vielleicht nicht mehr um die Existenz geht. Im Fall Viktoria Köln ist das völlig anders gewesen. Die haben das dann genossen, die haben keinen Druck, die spielen vor so einer Kulisse, die kannst du ärgern. Das ist natürlich, genau wie du sagst, die andere Seite dieser Medaille. Ich muss aber auch noch 2 Sachen zu Hansa festhalten. Ich habe mich nach dem Spiel in Wiesbaden festgelegt und habe gesagt, wer solche Spiele gewinnt, der ist nachher unter den letzten 3. Und dann habe ich dieses Ergebnis am Samstag gesehen, habe ich gedacht, das ist wirklich, wir sagen es seit Jahren, das ist einfach dritte Liga. Verlieren die zu Hause gegen Viktoria Köln, die es exzellent machen, aber damit hätte ich niemals gerechnet vor dem Spiel.
Also das war schon das überraschendste Ergebnis vom Wochenende, vor allem dieser Zwischenstand nach der ersten Hälfte. Wo man ein bisschen tiefer reingehen muss, ist, glaube ich, so dieses Gefühl zu haben, mal in Rückstand zu geraten, weil wir haben Hansa so abgefeiert in den letzten Wochen, da waren die aber nicht einmal irgendwie 0-1 im Rückstand und kennen dieses Gefühl ja gar nicht mehr und erwarten das ja auch gar nicht mehr und man weiß gar nicht, wie reagieren die Spieler darauf, wenn es denn mal passiert, wenn man auf einmal unerwartet einen negativen Nackenschlag bekommt. Und das ist, glaube ich, am Samstag passiert und jetzt gilt es einfach schnell daraus zu lernen.
Ich glaube, das war dann einfach zu viel, 0-3, weil ich habe mir das nochmal ein bisschen angeschaut. Also der Druck wurde schon erhöht gegen Ende. Ne? Sie machen ja dann auch noch 2 Tore. Ich will jetzt nicht sagen, dass wenn das noch ein paar Minuten dauert, dass sie es dann komplett auf 3-3 stellen. Viktoria Köln, das muss man auch sagen, 41 Punkte, ne? Also sensationell, werden wieder die Klasse halten und das ohne große Probleme. Und die Kogge will ich aber nicht abschreiben. Also so weit sind wir noch nicht. Und Vicky hat ja gerade sogar schon die Löwen abgeschrieben. Selbst das möchte ich noch nicht machen. Ich weiß, der Waldhof schafft es nicht mehr. Das haben wir jetzt verstanden. Aber auch 60 ist noch drin.
Ja, ich würde es mir wünschen, aber da sage ich einfach, das glaube ich nicht. Aber ich habe eh keine Ahnung vom Tippen.
Ja, für die Löwen wird es, glaube ich, jetzt in Cottbus darum gehen, das zu gewinnen. Das ist so der letzte. Da kriegen sie den Fuß nochmal in die Tür oder eben nicht. Ein Wort zu Viktoria möchte ich verlieren. Also nach 4 Niederlagen in Serie in Rostock zu gewinnen, das ist schon krass, muss man schon sagen. Und die ganze Geschichte jetzt um Said El Mala, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, die Weiterverkaufsklausel, was sie da abgekauft haben, 2 Millionen sollen da im Raum sein. Was sagt ihr zu dem Deal?
Ja, vor allen Dingen, also ich habe El Mala gestern, ich war in Frankfurt, wieder gesehen. Strassi hat das ja zu Beginn der Saison schon gesagt. Ich finde, er ist vielleicht fast zu spektakulär in die Saison reingekommen. Die Abwehrspieler haben sich besser darauf eingestellt, aber er hat immer noch unfassbare Moves drauf. Und wenn er wirklich geht, bekommen die sicherlich dafür 45 plus, behaupte ich. Und wenn es um 10% geht, dann wären jetzt 350 sind schon geflossen, 2 Millionen. Dann hätten sie fast 2 verschenkt, wobei du kriegst irgendwie nochmal was aus so einem Ausbildungstopf. Egal, wie man das jetzt dreht oder wendet, es kann finanziell am Höhenberg jetzt nicht zum allerbesten gestellt sein. Das sag selbst ich, der mit Sparen relativ wenig am Hut hatte. Also wenn du dir das Ding abkaufen lässt bei dem, was du weißt, also wenn Almalla sich nicht schwer verletzt, ist das ja eine Goldaktie auch für den FC. Schwierig, man hatte ja mal gehört, sie seien irgendwie mit einem Investor in Verhandlungen, aber man muss auch sagen, sie machen seit Jahren richtig gute Arbeit, aber selbst in Köln, sind wir mal ganz ehrlich, ist es jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, da entsteht irgendwas, wo sich jetzt Wirtschaft und Zuschauer drum reißen.
Man muss auch festhalten, also dass wir mit López Cabral und Youssef Amin haben wir ja zum Beispiel zwei Spieler bei der WM, die ja aus der Viktoria-Jugend kamen, beziehungsweise die einfach auch für die Viktoria gespielt haben. Also die Viktoria hat sich wirklich in den letzten Jahren da einen Namen gemacht. Ne?
Top, auch die Nachwuchsarbeit.
Ich finde, dass man da vielleicht auch nochmal als DFB, weil es ist ja gerade wichtig, wenn wir auf die Italiener zum Beispiel schauen, als krassestes Beispiel, wie wichtig die Nachwuchsarbeit auch im Verband jetzt ist, um in Zukunft mitzuhalten, mit Spanien, mit England, mit Frankreich, die sind ja positiv wahnsinnig, was die da für Talente haben, dass man da vielleicht drüber nachdenkt, aus irgendwelchen Töpfen, die vielleicht zu krass gefüllt sind, da auch nochmal Geld locker zu machen für so einen Verein wie Viktoria Köln. Weil wenn die halt wegbrechen, du kannst halt nicht als Top-Talent sofort in irgendwelche großen Traditionsclubs mit dem Druck, sondern es braucht in Fußball Deutschland ein Viktoria Köln, wo du mit Sinn und Verstand aufgebaut wirst, wo du, glaube ich, eine phänomenale Ausbildung genießt mit sensationellen Trainern, die dann auch am Ende es schaffen, im Profifußball eine Marke zu werden. Deswegen, wo auch immer der DFB noch Geld hat, vielleicht ja kann man ein Millionchen von Nagelsmann abknapsen. Bitte transferiert es an die Fick.
Ja, man merkt eben auch durch diesen Sieg gegen Rostock, merkt man eben, dass Viktoria Köln so sehr zum Drittliga-Inventar dazugehört. Sind ja mit den Löwen, glaube ich, die Mannschaften, die am längsten jetzt ununterbrochen in der dritten Liga dabei sind. Wenn du es mit einer Disco vergleichst, die Drittliga-Disco, da ist Viktoria Köln so die Garderobe, wo du manchmal keine Probleme mit hast, weil du durchgehst, manchmal musst du aber einfach was abgeben. Eine andere Mannschaft, die auch jetzt sehr entspannt dem Saisonende entgegensehen kann, ist Alemannia Aachen. Das müssen wir noch schnell erwähnen. Also ich meine, wenn die Saison noch 3 oder 4 Spieltage länger gehen würde, dann würden die vielleicht auch noch oben anklopfen. Aber so ist der Abstand wahrscheinlich dann doch zu groß.
Ich habe mich heute Morgen wirklich dabei ertappt, dass ich mal drauf geguckt habe, aber 10 sind zu viel.
Ja, es war der Sonntag von Mika Schröers jetzt bei dem 3:0 gegen Wiesbaden. Und dieser Sonntag begann schon vorher, vor dem Spiel. Stefan Fuckert war unser Moderator im Stadion. Und der erzählt uns nochmal die Chronologie der Ereignisse.
Also es gibt so Tage, die kannst du dir wirklich nicht ausdenken. So, pass auf, vorm Spiel sagt der Mika Schröers, jo, Vertrag ist verlängert, weiß ich schon, aber wird groß verkündet vorm Spiel. So, wird verkündet, 20 Minuten vorm Spiel und dann, keine 10 Minuten ist das Spiel alt, netzt er schon zum ersten Mal. Am Ende der ersten Halbzeit steht da ein Hattrick. Und bitte, der kommt hier aus der Region, der kommt vom Niederrhein, also Alemannia. Das war schon immer ein Thema für den. Jetzt verlängert er hier den Vertrag, liefert solch ein Spiel ab. Absoluter Wahnsinn. Steht natürlich für die Gesamtform von Alemannia Aachen in dieser Rückrunde. Das Einzige, was schade ist, und ich weiß, es gibt Menschen in diesem Podcast-Studio, die werden das bemängeln. Er wird heute nicht mehr groß vor die Tür gehen und das Ganze feiern mit entsprechenden Getränken. Nein, das heißt Regeneration. Die englische Woche steht an und deswegen wird er sich jetzt vielleicht noch so ein bisschen Massageöl auf die Oberschenkel schmieren. Und dann ins Bett gehen.
Also, puff das Ende von oder mit 2 Büchsen alkoholischen Getränken, wie ich von Steven Ruprecht gelernt habe am Samstag, sich zu Hause allein auf die Couch legen.
Aber mit geölten Beinen ins Bett ist ja auch ein bisschen blöd für die Bettwäsche, oder? Aber ein kurzer Einhaker noch zu Mika Schröers. Das muss man wirklich sagen, der hat ja schon mal 3 Tore gemacht. War das in Schweinfurt? Ich weiß gar nicht mehr. Der hat jetzt eine Sensationsbilanz. Ich meine, da müssen wir auch nicht lügen. Ich kenne ihn ja noch von Borussia Mönchengladbach, als er da wirklich als kommender Nationalspieler gesehen wurde. Es ist dann irgendwo mal bisschen ja schief gegangen oder man hat einen falschen Weg eingeschlagen. Aber Mika Schröers ist in absoluter Topform. Ich weiß auch, dass der wirklich viel verändert hat, dass er absolut fokussiert ist, dass er hochprofessionell arbeitet, dass er richtig an sich arbeitet, dass er wirklich jede Trainingseinheit und deswegen auch Kaltgetränke und so, das ist natürlich alles witzig gemeint und sowas, aber der ist total fokussiert und ich sag's euch, ich wünsche es der Alemann, ja natürlich, ein Mika Schröers nächste Saison, am besten noch Gindorf dabei, dann ist diese Mannschaft natürlich eigentlich auch im Favoritenkreis für den Aufstieg. aber aller Voraussicht nach geht das mindestens eine Liga höher, denn das muss man sich ja mal angucken. Der ist ja nicht nur einer, der mit dem Ball umgehen kann, sondern ist ja auch ein Goalgetter. Also der hat das Gesamtpaket, das ist eigentlich für mindestens zweite Liga gemacht. Aber, Veggie, vielleicht auch nochmal, was das angeht, keine Mannschaft, die irgendwie gegen den Abstieg spielt, sondern es braucht schon ein Team, was Offensivfußball zelebriert, weil sonst hast du natürlich auch die Qualität verschenkt.
Du meinst jetzt für Schröers, genau. wenn da ein Zweitligist jetzt oder auf den Tisch legen würde. Klar, ich weiß natürlich nicht, wie die Vertragsdetails sind. Ne? Ich war eigentlich auch ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe, weil ich habe gehört, dass es viele Zweitligisten gibt, die sich mit ihm beschäftigen. Teilweise vielleicht sogar Bundesligisten. Ja, bin ich bei dir. Es muss jetzt noch nicht mal eine Mannschaft sein, die eine Spitzenmannschaft ist, die alles herspielt, weil er hat ja auch Tempo, aber es muss schon eine Mannschaft sein, die spielerisches Repertoire drin hat, weil er ist einfach so ein Zocker und du siehst dem die Spielfreude an. Der und Gindorf, wir hatten das ja hier auch besprochen, das ist halt Wahnsinn, wenn du die beiden zusammenspielen siehst. Und Aachen, auch Sedembegovic, also, dass der so einen Fußball spielen lassen kann, müssen wir auch ein bisschen Abbitte leisten.
Also zahlentechnisch ist sogar die Doppelkrone möglich, Gindorf und Schröers, dass die beide Torschützenkönig werden. Das gab es noch nie in der dritten Liga von einem und dem gleichen Verein. Das wäre eine schöne Geschichte.
Wundert mich jetzt nicht, dass du das auch schon rausgesucht hast.
Ich war gestern ein bisschen überrascht, dass so ein Jubel aufbrannte, weil es ist ja gar nicht klar, dass der über die Saison hinweg dann auch bleibt, weil es ist ja nur die Kaufoption gezogen worden. Ich glaube, da konnte auch Mika Schröers nicht viel zu, weil die Kaufoption zieht halt Alemannia Aachen, wenn die sehen, da haben wir so einen Schatz und wenn jemand kommt, der gibt ein bisschen mehr Kohle, dann verkaufen wir den natürlich. Deswegen die große Frage, bleibt der überhaupt? Also ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, auch wenn es sich gestern so angehört hat, dass er schon sein Herz an die Alemannia verloren hat.
Aber guck dir mal auch, was hat Alemannia Aachen auf der Habenseite? Ich meine, das Stadion, die Fans, die Wucht, jetzt ein Trainer, mit dem es funktioniert, einen sportlichen Leiter, der, glaube ich, richtig feines Händchen hat, mit dem man was aufbauen kann. Also ist nicht so, dass die Alemannia chancenlos ist, nur, und ich glaube, das sehen die Aachen-Fans auch so, es könnte natürlich sein, dass jetzt mit der Kaufoption die Summe, die man da rüber transferiert, die kann man natürlich immer vervielfachen. Und dann könnte die Alemannia mit dem Cash natürlich auch nochmal ganz anders abgreifen. Insofern weiß ich aber jetzt schon, egal wie es aussieht oder ausgeht, es wird nur Gewinner geben.
Und jetzt sind wir wieder beim Thema sportliche Entwicklung in der Rückrunde bei Aachen. Deswegen ist es ja jetzt so wichtig, wir reden jetzt nicht vom Aufstieg oder sowas oder Platz 4, aber dass man trotzdem die letzten Spiele noch so attraktiv gestaltet, um eben weitere Spiele an den Verein zu binden, den Leuten zu zeigen, die alle ausgeliehen sind, ey, wir können zusammen irgendwie was aufbauen und vielleicht ergibt sich ja doch die Möglichkeit, dass wir alle irgendwie hier gemeinsam bei der Alemannia bleiben. Das hat ja auch Sedembegovic gestern nochmal im Interview betont, dass man sich sexy macht jetzt in den letzten Spielen.
Ja, vielleicht ist ja dieser Kauf von Schröers so ein erstes Signal von auch vielleicht hinter den Kulissen, dass man kommuniziert, wir planen hier oder wir wollen in nächste Saison aufsteigen. Du bist hier ein ganz zentraler Mann. Ich glaube, Assusi kann man vertrauen, dass er da eine Mannschaft zusammenbaut, die das durchaus dann drauf hat. Wie viele von den ganzen Leihspielern noch übrig bleiben werden, das werden wir sehen. Gefühlt ist es gerade so, dass sie bei Null anfangen müssen. Aber ja, ich halte das schon für eine Option, dass Schröers ein ganz wichtiger Eckpfeiler bleibt bei der Alemannia. Wir sind bei einem Team, da geht es in die andere Richtung. Wir sind im Lößnitztal beim FC Erzgebirge Aue. Da gehen die Lichter jetzt tatsächlich komplett aus.
Du kannst es
ruhig
sagen, Schicht im Schacht.
Nein, das ist mir zu billig. Es gab die, nennen wir es doch mal, peinlich Pleite gegen Hoffenheim. 3-5, 0-3 stand es schon nach einer Viertelstunde. Großes Entsetzen auch bei den Beteiligten. Wir hören mal ein paar Auer, und zwar Marcel Bär und Trainer Christoph Dabrowski danach im Gespräch mit Steffi Blochwitz.
Ich habe sowas noch nie erlebt in meiner Karriere. Ich habe weit über 300 Spiele, Profispiele. Und es ist einfach peinlich, wenn die gegnerische Mannschaft Tore schießt und die eigenen Fans das bejubeln. Das schmerzt extrem.
Das hat halt mit einer Berechtigung, Drittliga-Fußball zu spielen, nichts zu tun. Das muss man ganz einfach sagen.
Wir kriegen nur auf die Fresse, auch zurecht. Weil wenn man solche Fehler macht hinten, dann hat man auch einfach nicht verdient, ein Fußballspiel zu gewinnen. Gerade nicht in dieser Liga.
Ich stehe immer hier, die Verantwortlichen stehen immer da. Und müssen sich rechtfertigen, müssen wir vielleicht auch mal bei den Jungs fragen, was los ist.
Es gab nicht wenige, die auch vor dem Spiel gesagt haben, es ist heute wirklich die allerletzte Chance, in so eine Aufholjagd zu starten. Wie sehen Sie es? War es das?
Ja, wenn man sehr realistisch ist einfach muss man sagen, dass das, glaube ich, gelaufen ist. Ich brauche hier nichts, irgendeinen Blödsinn zu erzählen. Und wenn man solche Leistungen bringt, dann hat man es auch einfach nicht verdient, in der Liga zu bleiben. Und deswegen... sieht sehr schlecht aus, ja.
Ja, und wie sehr der Club jetzt so in die Einzelteile zerfällt, beweist dann das, was dann danach passiert ist. Christoph Dabrowski ist entlassen worden nach einer wirklich sehr, sehr schlechten Bilanz. Dann ist Sportchef Michael Tarnert zurückgetreten und ja, es ist jetzt nicht mehr vorstellbar, glaube ich, dass Aue irgendwie noch in der Liga bleibt.
Also da fällt mir echt, also ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, ich finde es total traurig und mir fällt dazu fast auch gar nichts mehr ein. Das ist ein beispielloser Niedergang. Aue immer fast Inventar der zweiten Liga. Dann hast du gesagt, okay, dritte Liga ist aber das Mindeste. Und was da alles schiefgelaufen ist in den letzten 3-4 Jahren, da bräuchte man eigentlich 4 Stunden Sonderpodcast, glaube ich, dafür. Ne? Trotzdem guckst du auf die Mannschaft und denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass noch nicht mal mehr die Urtugenden da sind. Ich habe auf den Monitor geguckt, nach 15 Minuten 0-3 gegen Hoffenheim 2. Wir wissen alle, dass Hoffenheim 2, wenn die mal in einen Rausch reinkommen, aber das geht ja so nicht. Man hat immer früher gesagt, Aue, Männermannschaft, dann spielen die gegen so eine zweite Mannschaft. Ne? Und wie viele Verlierer es da gibt. Dabrowski, der für mich einen guten Job in Essen gemacht hat, 2 Punkte in 9 Spielen. Tarnert, wer kam eigentlich auf die Idee, Michael Tarnert zu verpflichten für dritte Liga und diese spezielle Situation auch im Lößnitztal, die auch immer davon gelebt haben, dass da Spieler da waren, mit denen sich eine ganze Region identifizieren konnte. Auch, haben wir auch gesagt, Jens Hertel, was für eine Bilanz. Matze Heidrich, den wir vorletztes Jahr noch so gelobt haben. Was ist das für ein Kader? Was ist mit der Vereinsspitze? Die Fans, denen nur noch Häme bleibt. Also das ist ja, das ist so traurig und das ist so gerade perspektivlos. Dann hieß es erst, wir machen einen riesen Etat, um vielleicht direkt wieder hochzukommen. Aber aus dieser Liga rauszukommen, frag mal nach in Zwickau, wie schwer das ist und so. Also ich finde das richtig, richtig traurig.
Ja, das ist die Chronologie, die du erwähnt hast. Und am Ende bleibt wieder im Prinzip keine Worte für die Mannschaft. Ne? Ich meine, das ist ja ein Offenbarungseid gegen diese Mannschaft, Hoffenheim 2, eine ganz andere Mannschaft, als sie in der Hinrunde gewesen sind, die in den letzten Wochen so anfällig waren, kriegen ja jetzt auch wieder 3 Gegentore. Also du schießt zu Hause 3 gegen eine Zweitvertretung, kassierst 5. Diese Mannschaft wird absteigen, das ist klar und das ist auch verdient. Also ich habe gar keine Ahnung, was da bei dem einen oder anderen Spieler offensichtlich nicht mehr zusammenläuft, aber ich warte darauf, bis ich höre immer nur sportlicher Leiter tritt zurück. Wir holen 9 Trainer. Wir haben dies, wir haben das. Also wann werden denn da vielleicht auch mal die Spieler hinterfragt? Wann wird denn da mal rasiert? Also ich will ja da überhaupt gar keinem zu nahe treten, aber vielleicht mal die ein oder andere Suspendierung. Vielleicht jetzt schon mal zu schauen, was haben wir denn hier noch im Verein an jungen Spielern, denen wir mal ein bisschen Profifußball, die werden sich auf jeden Fall reinhängen. Ne? Aber das ist erschreckend und ich finde das auch wirklich nicht lustig, weil das ist ein Riesenclub, das ist ein Aushängeschild im Osten und das ist so ein ja zerschmetternder Abstieg, der da am Ende stehen wird, dass ich mal gespannt bin, wie man sich davon erholen will.
Ja, Michael Tarnert hat es natürlich auch ein bisschen verpasst, die Mannschaft zu verstärken. Da hat man dann doch zu sehr seinem großen Namen vertraut und seine Vernetzung oder ne, seine Erfahrung, gerade in der dritten Liga, ist dann doch möglicherweise zu wenig gewesen, um dann so einen Club wie Aue auch zu retten. Jetzt stehen sie eben vor diesem Scherbenhaufen. Jetzt übernimmt erstmal Nachwuchsleiter Quischa Schubitice und Jugendtrainer Enrico Kern. Inwiefern das dann Modell für die langfristige oder mittelfristige Zukunft ist, das werden wir dann alles sehen. Strassi, du sprachst gerade an, da muss man vielleicht auch mal Personal rasieren oder irgendwelche anderen Methoden wählen. So ähnlich war es ja in Ulm, da hat Pavel Dotschev ja nochmal was versucht, hat 2 Trainingsgruppen aufgemacht, hat da irgendwie ein paar Spieler, ich will jetzt nicht sagen aussortiert, aber hat mal das Signal gesendet, wir brauchen jetzt hier nur die, die wirklich noch mitziehen und die mithelfen können, dass wir das Wunder vielleicht doch noch schaffen. Ulm sendet tatsächlich das Lebenszeichen, gewinnt gegen den Sportclub Verl, der erste Sieg seit 8 Spielen. Trotzdem, weil jetzt Saarbrücken dann auch gewonnen hat, bleibt es jetzt beim Rückstand von 8 Punkten. Aber dennoch die Frage, ist das noch möglich? Ist es noch drin für den SSV Ulm jetzt mit so einem neuen Booster?
Also sie spielen jetzt in Stuttgart, also in Großaspach und dann in Rostock.
Ja.
Also da müsste jetzt Ulm schon 3 der 4 Punkte holen und Saarbrücken eigentlich nichts, dass ich sage, weil ich meine, 8 Punkte, das ist schon was. Was haben wir jetzt noch? 7 Spiele.
Ja.
8 Punkte, das sind 3 Siege, die der eine holt und der andere holt nichts. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich finde, dass Saarbrücken ganz spät in der Saison gestern mit einer Drucksituation umgegangen ist. Du hast dieses Ergebnis aus Ulm und schlägst zu Hause Ingolstadt. Das spricht zumindest dazu, dass sie nervlich in der Lage sind, das Ganze zu meistern. Dann glaube ich fast eher noch, oder hätte ich geglaubt, wenn jetzt so ein Verein wie Hoffenheim, die haben ja, wie du sagst, mit Umwälzungen, aber dann gewinnen die einfach 5-3 in Aue. Ich glaube, es wird sich nichts mehr ändern.
Hoffenheim hat die zwei entscheidenden Spiele für sich gezogen. Und zwar das Spiel in Ulm und das Spiel in Aue.
Ganz genau.
Hätten sie die nicht gezogen, wäre es nochmal wirklich kribbelig geworden, aber das, seit Samstag ist das durch und ich bin beeindruckt von Pavel Dotschev, was der alles für Kniffe hat, jetzt nochmal eine zweite Trainingsgruppe aufzumachen. Man merkt ja irgendwie anscheinend, es funktioniert, dass der Effekt ist ja da, dass die Trainingsqualität einfach erhöht ist. Man gewinnt gegen den SC Verl, auch wenn die ersatzgeschwächt da waren, aber trotzdem musst du das Spiel erstmal ziehen. Da keimt jetzt natürlich ein bisschen Hoffnung auf, aber ich glaube auch nicht dran, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, vor allen Dingen.
Bitter ist dieses Aus dem Landespokal gegen Groß-Asbach. Also das hat natürlich nochmal den Boden rausgeschlagen aus dem Fass.
Und man muss sagen, wenn wir dann am Ende einen Strich drunter machen, dann reden wir dann auch schon von 4 verdienten Absteigern. Also das ist ja dann auch nicht irgendwie eine Dramatik oder sowas. Ich meine, den FCS, den haben wir schon jetzt des Öfteren in die Mangel genommen, haben jetzt gestellt zum richtigen Zeitpunkt, werden jetzt die Weichen stellen für die neue Saison und dann schauen wir mal, was kommt. Aber was Ulm und Aue, also es war ohne Spaß, was die für Chancen verpasst haben, das ist dann wirklich schon etwas, da kannst du auch nicht mehr von Zufall oder von Unfall sprechen, sondern das ist dann sehenden Auges rein in den Abgrund.
Bevor wir zur Frage der Woche kommen, ganz schnell noch ein Satz zum neuen Regensburger Trainer. Sascha Hildmann hat dort übernommen, ein alter Bekannter, den kennen wir alle sehr gut. In seinem Debüt gab es das 1-3 gegen Stuttgart. Passt das, Hildmann und Regensburg?
Fängst du an oder fange ich an?
Ich sag zwei Sätze dazu. Ich fand es überraschend, in der Pressekonferenz zu sagen, ich will irgendwann in die Bundesliga. Also das ist schon, hat sich ja sonst eher so ein bisschen smart diplomatisch ausgedrückt. Ich glaube, der Fußball, für den Regensburg so stammt, auch in der Vergangenheit, das könnte schon passen. So ein bisschen Oberpfälzer Sperrigkeit, Männerfußball, das war ja auch bei Sascha Hildmann so. Guter Typ, gut, dass er wieder in der dritten Liga da ist.
Also ich finde auch gut, dass er wieder da ist, total angenehm. Kann auch gerne mal hier in den Podcast kommen, das haben wir glaube ich noch nicht geschafft damals mit Münster. Mir ist aufgefallen, dass er auf jeden Fall auch seinen Co-Trainer mitbringt, Luis Cordes. Ich finde, das ist ein ganz entscheidender Mosaikstein bei neuen Trainerverpflichtungen, weil es schon so ist, dass der Cheftrainer eine so komplexe Aufgabe mittlerweile hat, auch medial, selbst in der dritten Liga, dass es immer wichtig ist, einen Vertrauten mitzunehmen, der ja auch so ein bisschen Bindeglied ist zwischen Mannschaft und Trainer, der so ein bisschen reinhorchen kann. Bei Kniert hat man es gesehen, dass Dani Jara, hieß er glaube ich, ne? Dass der ganz wichtig war für den Erfolg. Ich glaube, bei Hildmann und bei Münster war es ähnlich, dass Luis Cordes mit dabei war. Und dass er ihn jetzt mitbringen darf, ist total wichtig. Mir ist noch aufgefallen, er hat gesagt, die Trainingsbedingungen in Regensburg sind total gut. Man merkt, dass dieser Verein jahrelang in der zweiten Liga gespielt hat. Ich glaube, das hast du auch nicht so häufig in der dritten Liga. Deswegen ist es spannend, dass er doch darauf achtet. Und Stichwort Bundesliga, da möchte er hin. Ich finde es gut, wenn du einmal in der zweiten Liga warst, dass du nicht als Trainer sagst, okay, jetzt übernehme ich auch nur noch einen Zweitligist, weil wenn ich in der zweiten Liga war, gehe ich auch nicht mehr in die dritte Liga zurück. Das hat er jetzt auch nicht gemacht. Deswegen, für mich ist erstmal alles positiv und das kann funktionieren.
Und außerdem wird ja dann eine Klammer gemacht um unseren Podcast. Wir haben ja zu Beginn auch von Veggi sehr enthusiastisch darüber gesprochen, wie schön es ist, wenn es Leute gibt, die Ziele haben und diese auch äußern. Und deswegen sage ich, wenn Hildmann das sagt, das ist sein Traum, dann ist es sein gutes Recht und ich finde es toll, dass er das auch äußert. Wir wollen ja alle in die höchste Klasse, nur für uns ist die dritte Liga eben die höchste Klasse. Ja, das ist einfach so. Aber ich war schon ganz überrascht. Hildmann Regensburg, da muss man sich erstmal mit anfreunden, ne? Und noch mehr ein bisschen sich auch auf den Jahren fokussieren. Aber mit den Möglichkeiten, mit dem, was sie in den letzten Jahren ja auch wirtschaftlich alles so an die Seite geschafft haben, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann in der nächsten Saison ein Verein ist und eine Konstellation, über die wir sehr oft sprechen werden.
Ich fand es noch lustig, er war schon beim Landespokalspiel gegen die Löwen da, hat sich dann inkognito auf die Tribüne gesetzt. Er meinte, er hätte eine Mütze aufgehabt und eine Brille an. Also ich kannte ihn nicht anders.
Das ist gut. Das ist gut.
So ein Schnurrbart aufgeklebt.
So, seid ihr bereit?
Ja.
Okay, dann geht's jetzt los.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage
Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche ist eine Quizfrage rund um die dritte Liga oder um den Fußball, gestellt von euch aus der Community. Ihr könnt uns die Frage schicken an unser 4:3-Handy, also per Sprachnachricht. Bitte die Antwort nicht vergessen. Die Nummer von unserem 4:3-Handy, die steht nochmal wo?
In dem Telefonbuch von Dirk Jochum.
Oder aber auch in den Shownotes. Und in der kommenden Folge wird Veggie sie nochmal aufsagen, wenn er sie bis dahin auswendig
kennt. Das ist eine Hausaufgabe.
Das ist eine Hausaufgabe. Genau, ja. Vokabeln lernen.
Doch, die hat Veggie eingespeichert. Die hat die eingespeichert unter Podcast 3.
Hallo, liebes 4:3-Team. Und zwar habe ich gerade eure aktuelle Folge gehört und die war sehr unterhaltsam. Meine Frage bezieht sich auf die Geschichte der aktuellen Drittligisten. Und zwar haben wir ja in der dritten Liga ganz viele Mannschaften, die auch schon mal in der Bundesliga gespielt haben. Und meine Frage ist, welche Mannschaft war letztmalig Tabellenführer in der ersten Fußball-Bundesliga und wann? Und Zweitvertretungen sind natürlich ausgenommen. Tschüss.
Boah, gute Frage. Ich habe direkt eine Tendenz. Also ich weiß, Martin Haltermann hat es mir einmal gesagt, der MSV Duisburg war mal Tabellenführer in der Bundesliga mit einem negativen Torverhältnis.
Ja, aber das ist ewig her. Das war 1994, irgendwann in den 90er Jahren mit Peter Kötzle damals. Ja, okay. Ja, da standen die am Spieltag.
Tabellenführer in der Bundesliga.
Ich habe jetzt irgendwie so Rostock-Vibes.
Genau, ich habe auch Rostock-Vibes gerade so.
Was glaubt ihr mit dem Alemannia Aachen mit dem Jahr? Vielleicht erster Spieltag haben die 4-0 gewonnen oder sowas und waren dann Tabellenführer.
Nee, erster Spieltag hat Alemannia Aachen damals in Leverkusen 3-0 verloren. Und damit war das Ding, Tabellenführung ist damit schon durch.
Und wer hat die Sendung gemacht?
Natürlich.
Kann ja nicht alles wissen.
Entschuldigung, Wei, das wusste ich natürlich nicht, dass das 0-3.
So. Ulm war, glaube ich, auch kein Tabellenführer in dem Jahr, wo sie in der Bundesliga waren. Ich gehe gerade mal die Vereine durch.
Saarbrücken auch nicht, ne? Saarbrücken lange nicht mehr so in der Bundesliga.
Aber wenn wir jetzt sagen Rostock, er fragt ja auch nach dem Jahr. Wann ist Rostock abgestiegen aus der Bundesliga?
Rostock hatte doch damals die guten Jahre mit Ewald Lien, wo sie mal Sechster geworden sind.
Die haben doch die Klasse gehalten da in Bochum, ne? Mit Majak, oder?
Ganz genau. Slavomir Majak und Andreas Zachhuber. Das war dieses Wahnsinnsfinale. War das 98?
Ein Club am Abgrund. Ja.
Genau. Und dann ist die Frage, ja gut, vielleicht wäre Peter Kötzle gar nicht mit dem MSV Duisburg. Ja, weil man weiß ja, dass die Tabellenführer waren.
Aber die sind doch hier.
Weil ich weiß, dass Hansa.
Juri, aber vergessen wir gerade irgendeinen Verein.
Was ist mit Cottbus? War niemand Tabellenführer?
Cottbus war niemand Tabellenführer.
Ich glaube nicht, dass Cottbus mal zu dem Zeitpunkt, also Duisburg war Tabellenführer und Rostock war übrigens auch mal in der ersten gesamtdeutschen Bundesliga, damals nach der Wiedervereinigung, nach zwei Spieltagen Tabellenführer, haben die Bayern und Nürnberg rasiert, sind aber am Ende mit Uwe Reinders abgestiegen. Die Löwen müssen wir jetzt auch mal natürlich gerade gucken, ne? Weil die haben ja.
Ach so, in der Champions League.
Ja, klar, in ihrer guten Zeit.
Aber ich glaube, das ist alles zu weit so lange her. Also, ich glaube, das ist wirklich noch irgendwann in den 2000ern gewesen, so nach einem ersten Spieltag oder sowas.
Ja, aber wer denn dann?
Habe ich ja mehrere. Aachen wurde mir ja hier zerschmettert. Gut.
Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden.
Ja, dann nimm Kötzle, dann nimm den MSV. Dann geht der Punkt aber an Martin Haltermann. Und aber auch, wenn es falsch ist.
Ja, das war 94 oder sowas.
Das
ne?
war irgendwie 93, 94 die Saison.
Ja. Okay. Hier kommt die Antwort.
Ja, das war zum letzten Mal der MSV Duisburg am 22. Spieltag der Saison 93, 94. Eroberten sie die Tabellenspitze nach einem 1-0 Sieg gegen Werder Bremen. Und davor war es nochmal Hansa Rostock am 31. August der Saison 91-92.
Wahnsinn.
Ich hoffe, ihr hattet mit der Frage viel Spaß. Macht weiter so. Tschüss.
Aber jetzt mal ganz im Ernst.
Erstmal eine Bombenfrage. Hat total Spaß gemacht.
Und jetzt muss ich uns mal selber loben. Das ist 110% beantwortet.
Und hier, Rostock 91-92, das war doch diese gesamtdeutsche Liga mit 20 Vereinen, genau. Wo Stuttgart Meister wurde am Ende.
Ganz genau.
Ja.
Uwe Reinders, der hat doch mal einen Einwurf reingeschmettert. Und dann
genau, Jean-Marie Pfaff, der noch dran war in seinem ersten Spiel 82 und Torschütze in München. Die haben 4-0 gegen den Club zu Hause gewonnen und haben dann bei den Bayern, glaube ich, 2-1 gewonnen. Florian Weichert. bin mir sicher. Wahnsinn. Die Kogge, nach zwei Spieltagen vorne.
Da haben wir jetzt den ganzen Staub von den Historienbüchern.
Was soll ich sagen? Ich hatte all das, was ich gesagt habe, war einfach falsch. Deswegen war ich jetzt einfach nur Zuschauer.
Alemannia Aachen. Habe ich einfach deine Illusion
genommen. Hast du einfach genommen. 0-3 gegen Leverkusen. Wissen wir es jetzt auch.
So, getragen von unserer Gänsehaut-Euphorie blicken wir dann noch schnell auf die nächsten Tage, auf die englische Woche, die ja jetzt dann ansteht, Dienstag und Mittwoch, jeweils bei uns in der großen Magenta-Sport-Konferenz am Dienstagabend unter anderem dieses Duell, was wir schon angesprochen haben, Cottbus gegen die Münchner Löwen, wo die Löwen vielleicht doch nochmal ihre letzte Chance nutzen können, um da irgendwie oben mit dran zu springen. Dann haben wir Duisburg gegen Osnabrück, haben wir auch schon drüber gesprochen, und Mittwoch dann unter anderem Verl gegen Rostock, also das Duell der Verlierer vom vergangenen Wochenende. Ende. Und da fahren wir dann zusammen hin. Strassi, Yannick und ich.
Und Veggi, du bist in Duisburg?
Ich bin in Duisburg.
Und machst den VfL zum Meister.
Ganz genau. Ist in der englischen Woche mein letztes Spiel, weil ich am Wochenende erste und zweite Liga mache. Also ich kann keine 9 Punkte holen in der englischen Woche.
Ja, aber rechnerisch kann, glaube ich, am kommenden Wochenende Schweinfurt schon als Absteiger feststehen, oder?
Boah, das habe ich nicht
irgendwo. Ansonsten rechnerisch natürlich noch keine Entscheidungen.
Wo seid ihr denn dann am Wochenende?
Ich bin dann am Sonntag bei Osnabrück gegen Cottbus. Auch ein sehr interessantes Duell dann.
Ja, da bin ich auch.
Hafenstraße in Essen gegen Ingolstadt.
Münster und Müngersdorf, beides mit MÜ.
Ich bin noch in Darmstadt. Topspiel hier gegen Hannover. Oh, da ist es auch sehr entscheidend. Ne?
Mit Floco, ja.
Dazwischen ist dann auch Euroleague, Veggie, oder? Donnerstag mal. Machst du da nichts?
Ja, habe ich aber mal. Habe ich diese Woche frei.
Wahnsinn. Mach die Konferenz,
ja.
Falls das noch jemanden interessiert.
Ich muss jetzt zur Pferderennbahn, falls das jemanden interessiert. Ja. Ne?
Setz 40 Euro auf den, wie heißt der noch? Wie war das?
Stieglitz.
Der wird es machen. Tschüss, schöne Ostern.
Frohe Ostern euch. Ciao.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen.